Hat sie da abgescannt? Wer es will? Sehr gut. Dann kannst du mal auf meine erste Folie springen. Genau. Es soll um die Auferstehung gehen. Ostern steht ja vor der Tür, ne? Was erwartet man? Man ist in der Kirche. Da muss ja um die Auferstehung gehen. Sind wir ehrlich? Die Auferstehung ist so eine Geschichte für mich als Skeptiker. Wenn ich das Thema höre, dann seufze ich auch einmal schnell. Weil ist es nicht so, dass das eine Sache ist, die uns nicht so einfach fällt zu glauben? Wunder, so eine Geschichte. Ich könnte jetzt mich hier hinstellen und versuchen zu erklären, ja, an was Übernatürliches zu glauben ist gut, ist logisch, ist toll, machst du super. Da möchte ich nicht anfangen, sondern ich möchte in Berlin anfangen. Wer von euch kennt BlaBlaCar, vielleicht schon mal gehört? Kann man sich mit reinsneaken bei jemandem und billig mitfahren? Und ich war in Berlin, ich glaube vor 3 oder 4 Jahren, ist schon ein bisschen her, hab eine Freundin besucht und auf dem Rückweg BlaBlaCar. Und was ich da erlebe, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal so einen richtig, einen Menschen vor euch gesehen habt, der so richtig den Chef verkörpert hat. Der Typ war im Anzug, weißes Hemd, alles schniegelglatt und fährt wie mit so einem Raumschiff vor. Also wirklich den dicksten Mercedes, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und dann sitze ich da drin und so eine blaue Linie leuchtet durchs ganze Armaturenbrett, durchs ganze Auto hindurch. Und wir haben angefangen zu quatschen. Der ist mit 250 Sachen durch die Gegend, ich war früh zu Hause. Und wir haben gequatscht und gequatscht und gequatscht. Und irgendwann kam es darauf, was ich eigentlich mache. Ja, ich studiere Theologie, ich hatte so ein Erlebnis mit Gott und ihm wurde unwohler, mir wurde unwohler. Die ganze, ja, man konnte es förmlich fühlen, dass es irgendwie ein bisschen komisch wurde. Und sind wir ehrlich, ich glaube, uns geht's immer mal wieder so, wir wollen nicht die Verrückten sein, die an irgendwas Übernatürliches glauben, die religiösen Spinner oder irgendwen, du glaubst wirklich daran, dass irgendwas Übernatürliches möglich ist. Ich glaube nicht, dass wir, also ich spreche jetzt für mich, ich nehme euch da einfach mal mit rein. In dieser Situation hatte ich das Gefühl, ich will jetzt auch nicht zu sehr der als verrückt rüberkommen, sondern normal. Ich möchte normal sein. Ich bin ein ganz normaler Mensch, der an Gott glaubt. So, was möchte ich damit ausdrücken? Wunder, wie zum Beispiel die Auferstehung, die passen nicht in unsere Erfahrungswelt. Das ist ja schon der Begriff an sich. Was tut man, wenn man sich wundert? Ja, ist irgendwie komisch. Passt das wirklich so? Und Wunder sind eben nicht gewöhnlich. Das zeigt sich auch daran, wie ihr und ich zum Beispiel plane. Ich musste letztens meine Hebräisch-Abschlussprüfung schreiben. Und Hebräisch sieht aus wie, ja, wenn man es noch nie zuvor gesehen hat, es sind einfach wie so kleine Strichchen. Sieht aus manchmal wie ein Vogelschiss. Ein Punkt ist da und dann ist wieder wo ein anderer Punkt und das, der Punkt ist ein A und der Doppelpunkt ist wieder was anderes und man blickt einfach langsam nicht mehr durch. Also man muss einen Plan aufstellen. Ich muss so viel an jedem Tag lernen und lernen und lernen und lernen. Sei es bei euch vielleicht für die Abiturprüfung, lernen, lernen. Man braucht irgendwie einen Plan. Aber niemand plant damit, ich wache jetzt eines Morgens auf und auf einmal beherrsche ich den Kram. Einfach so. Man betet vielleicht manchmal dafür, aber sind wir ehrlich, keiner rechnet wirklich damit. So, das kommt jetzt ein bisschen flapsig, so doof stellen wir uns nicht an. Wir wissen, wir müssen dafür was tun. Und ich kann mich noch gut auch an meine Realschulzeit erinnern. Wir mussten da so ein Praktikum machen und die erste Frage im Betrieb. Ja, wo bist, denkst du eigentlich, wo du in 5 Jahren bist? Ja, fragt man einen 16-Jährigen, wo er sich in 5 Jahren sieht. Bestimmt nicht hier. So, aber das zeigt so ein bisschen, wie wir planen. Wir erstellen eine Prognose, wir gucken uns an, okay, ich muss das und das und das tun, um da hinzukommen. Im besten Fall natürlich, wenn man es nicht kurz vor knapp irgendwie macht. Also unsere Lebensplanung, wie wir unsere Prüfung machen oder dann später auch unser Leben versuchen auf die Reihe zu kriegen, wir rechnen nicht damit, dass auf einmal irgendein Wunder passiert. Wir planen damit nicht, es passt nicht zu der Welt, in der ich mich befinde, wie ich die Welt wahrnehme. Und du kannst mal eine Folie weitergehen. Ich möchte uns zu Anfang in eine Geschichte von einem Pastor aus Texas mit hineinnehmen. Ich habe einen Professor aus Texas und der redet immer wie, als hätte er eine Kartoffel im Mund. Deswegen die Betonung. Duan Miller, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Er ist ein Pastor aus einer Baptistengemeinde und Er hatte nicht Corona, sondern Grippe. Und dieser Mann hatte während seiner Grippe auf einmal fast keine Stimme mehr. Es hat angefangen zu kratzen. Also man hat einfach nichts mehr bei ihm gehört. Die ganze Stimme war wie weg. Und was musste er machen? Er musste sein Amt als Pastor niederlegen und hat bei der Stadt oder bei der Regierung angefangen zu arbeiten. Er war bei so vielen Ärzten, 63 an der Zahl wohl, schreibt er selber, auch bei irgendwo in der Schweiz, bei einem riesen Ärztesymposium und weiß nicht was. Und alle sagten ihm nur dasselbe: Deine Chance auf Heilung liegt bei 0%. Und eines Tages haben Freunde ihn gebeten: Predige doch bitte nochmal bei uns. Das war aus seiner Bibelschulklasse. Predige bei uns, wir hören dir so gerne zu. Und die haben extra so ein Supermikrofon bei ihm hingestellt, damit man trotzdem ihn irgendwie versteht. Und wir wollen einmal kurz in diese Aufnahme reinhören. Kannst du die gerne mal abspielen? Also es klingt grauenhaft. Und er predigt über Heilung.
In Vers 4 he says, and he redeems my life from the pit. Now I like that verse just a whole lot. I have had, and you have had in times past, pit experiences.
Er merkt, irgendwas passiert an ihm. Seine Stimme fängt an, sich zu verändern. Sie wird normaler.
And we didn't have an answer for the pit we find ourselves in.
Er blickt nicht, er schafft es einfach nicht.
And I don't understand this right now. The psalmist says, I'm
genau.
Excited.
Jetzt war die Aufnahme vorbei. Er schließt mit dem I don't understand this right now. Ich verstehe es nicht. Man hat es gehört, seine Stimme hat sich verändert. Er predigt über Psalm 103, wo es heißt, Gott heilt alle meine Gebrechen. Und dieser Typ, der seinen Job verändert hat, der nicht damit mehr gerechnet hat, dass Heilung geschieht, der sein ganzes Leben darauf ausgerichtet hat, ich lebe jetzt mit diesem Kratzen, weil es nie wieder meine Stimme zurückbekommt. Er erlebt die Heilung, an die er selber wahrscheinlich fast nicht mehr geglaubt hat. Und man merkt es, er rafft es nicht, er kann es nicht fassen. Und was möchte ich damit bewirken hier? Wunder überraschen uns. Es gibt andere Kulturen, ich habe Freunde aus Asien und aus Afrika, da ist der Gedanke des Wundergeschehen viel präsenter als bei uns zum Beispiel hier in Europa. Wir sind einfach skeptisch. Ich mag das, aber das hat halt eben unter anderem zur Folge, dass Wunder was ist, womit wir einfach nicht rechnen. Das Problem ist nur, wenn ich so über unseren Glauben als Christen nachdenke, dann ist eigentlich alles, woran wir glauben, ein Wunder. Unser ganzer Glaube ist, dass jemand, der tot war, mausetot war, wieder lebendig ist. Ich laufe jetzt ja auch nicht über den Friedhof und denke, dass da jetzt einer lebendig aus dem Grab rauskommt. Das ist Wahnsinn. Also an sowas zu glauben ist, das muss man schon wirklich erfassen. Also dafür muss es Gründe in irgendeiner Weise geben. Das ist nicht, was man einfach so voraussetzen kann. Und dem möchte ich uns heute ein bisschen nachfühlen. Genau diesen Gedanken der Auferstehung. Sie überrascht uns. Und trotzdem, der ganze christliche Glaube hängt mit dieser Auferstehung zusammen. Und ich möchte dafür in den ersten Korintherbrief hineinspringen. Du kannst mal eine Folie weitermachen. 1. Korinther 15. Und in Korinth, diese Stadt, war eine Stadt, die war, ein paar Mal wurde die platt gemacht in der Geschichte und dann wieder aufgebaut. Und diese Stadt ist explodiert. Da dieser Spruch vom Millionär, vom Tellerwäscher zum Millionär, nicht andersrum, ging genau in dieser Stadt. Es war eine aufstrebende Stadt, viele Tempel, überall irgendwem, den du anbeten könntest. Und mittendrin schreibt Paulus an eine Gemeinde und erzählt ihnen vom Evangelium. Und was sagt er darin? Nicht Verse 12 bis 19, sondern der kurz davor, der Kontext, da redet er davon, Jesus ist auferstanden. Jesus ist auferstanden. Und er belegt es mit folgt. 500 Leute haben es gesehen. Mir ist er begegnet. den Jüngern ist er begegnet und zu guter Letzt auch Jakobus und mir selber. Und er sagt es zu einer Zeit, wo all diese Leute noch leben, auf die er verweist. Also es ist nicht so, ja, ich sage, die haben das gesehen, aber die sind schon alle tot, deswegen kann die niemand fragen. Sondern er erzählt davon, diese Auferstehung ist das Evangelium und ihr könnt die alle noch selber fragen. Und er stellt darin klar, zum Evangelium gehört die Predigt über die Auferstehung. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wo ich mit 16 das erste Mal mit einer Freikirche in Kontakt war und das so gehört habe, den Gedanken von meinem Vater auch gehört habe und dachte, wirklich jetzt, also wirklich an ein Wunder zu glauben. Ich habe früher Harry Potter sehr viel verschlungen und ich dachte mir, das ist wie so eine Zaubergeschichte. Genauso fühlt sich das an. Und wir wollen jetzt mal genau in diesen Text reingehen. 1. Korinther 15 ab Vers 12. Und ich möchte ja diesen Text mit uns zusammen lesen mit dieser Frage. Warum ist die Auferstehung überhaupt relevant? Warum ist ein Wunder für uns relevant? Ihr könnt ja mitlesen. Ich lese einfach mal vor aus den Versen 12 bis 19. Da heißt es, wenn aber verkündigt wird, bin ich richtig? Jo. Wenn aber verkündigt wird, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist, wie können dann einige unter euch sagen, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist unsere Verkündigung leer, leer auch eurer Glaube. Wir stehen dann auch als falsche Zeugen Gottes da, weil wir gegen Gott ausgesagt haben. Er habe Christus auferweckt, den er gar nicht auferweckt hat, wenn doch Tote nicht auferweckt werden. Wenn Tote nämlich nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist euer Glaube nichtig, dann seid ihr noch in euren Sünden. Also sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Entschlafen meint Christen, die in der Hoffnung auf Jesus schon gestorben sind. Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, dann sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Also in Korinth scheint es Menschen zu geben, die dasselbe sagen, wie wir heute, wie andere Menschen heute auch sagen, die Auferstehung, das gibt's nicht, das kann es nicht geben. Und das, was damals schon nicht selbstverständlich war, ist heute noch weniger selbstverständlich. Also wenn ein Christ sich vorne hinstellt und einfach nur sagt, ich glaube an die Auferstehung, dann kann er nicht einfach voraussetzen, dass alle anderen das genauso sehen. Das ist keine banale, einfache Sache. Das ist was sehr Besonderes an ein Wunder, das als Wunder zu erkennen, darüber zu staunen und daran zu glauben. Es ist nicht normal. Denn am Anfang klingt es wie eine Was-wäre-wenn-Frage. Ja, was wäre, wenn die Auferstehung wirklich passiert wäre? Was wäre, wenn ich im Lotto gewinnen würde? Ja, es wäre schön, aber passiert nicht. Oder was wäre, wenn ich 1000 Jahre alt werden würde und noch mehr lesen könnte und was weiß ich. Ja, passiert auch nicht. Also es klingt im ersten Moment wie eine Wunschfrage. Aber was wäre, wenn die Auferstehung nicht passiert ist, wäre? Wir haben es gerade gehört. Jedes Wort, was von dieser Bühne gesagt worden wäre in der Vergangenheit, wäre für die Katz. Jedes Wort, was hier verkündigt wird, muss man nicht dran glauben, wenn die Auferstehung nicht passiert ist. Jedes Gebet, jede Entscheidung, alles, was mit Gott in irgendeiner Weise zu tun hat, wäre nichtig. Das braucht man alles nicht. Unser persönlicher Glaube hätte keinen Inhalt, es wäre einfach nur irgendein Witz. Ich würde so weit gehen, wenn die Auferstehung nicht existiert, dann schmeiß deine Bibel einfach weg. Dann brauchst du dieses Buch nicht. Wir haben es hier mit was sehr Zentralem zu tun. Das Christentum oder wir Christen wäre einfach irgendeine hoffnungslose Bande, um das mal so zu sagen, die durch die Gegend irrt, die sich irgendwas vormacht. Also die Auferstehung ist kein Randthema. Ich möchte es mal verdeutlichen mit folgendem Bild. Kannst du mal eins weitergehen? Ich glaube, die Auferstehung, wie Paulus sie sich vorstellt, ist wie eine Büste oder die Auferstehung wäre die Säule. In Bonn gibt es ganz viele Beethoven-Figuren, das ist so ein bisschen so ähnlich. Und ich würde mit diesem Bild ausdrücken, das Gesicht, was ihr dort seht, sind wir. Wir, die glauben. Das Gesicht ist der Glaube, ist die Kirche, ist die Gemeinde. Und die Säule ist die Auferstehung. Alles, was wir glauben, steht auf diesem Wunder. Und wenn diese Säule zerbrechen würde, wenn da jemand mit dem Hammer kommen würde und einfach sagen würde, nee, Auferstehung gibt's nicht, hast du nicht, ja, dann fällt die Büste runter und das Gesicht, wir verlieren unser Gesicht. Der Glaube verliert sein Gesicht. Als ich kleiner war, war ich mit meinem Bruder, okay, das klingt jetzt ein bisschen falsch, ich war mit meinen Eltern und meinem Bruder im Biergarten früher öfters. Und wir haben uns den Spaß gemacht, aus diesen Bierdeckeln so Kartenhäuser zu bauen. Und natürlich, mein Bruder ist jünger, ich bin der Ältere, wir müssen uns gegenseitig nerven, da führt gar kein Weg dran vorbei. Und wir haben uns die untersten so langsam rausgezogen. Manchmal hat der erste schon gereicht, manchmal der zweite und das ganze Ding ist in sich zusammengefallen. Und die Auferstehung aus unserem Glauben rauszuziehen, ist genau das. Man zieht unten die Fäden raus und alles fällt einfach in sich zusammen. Um das mal so ein bisschen rüberzubringen. Und weil ich nicht so gerne flapsig daherrede, ja, du musst halt an die Auferstehung glauben und die Einwände, die man heutzutage hat, ja, Wunder sind nichts, möchte ich mit uns da ein bisschen in zwei Argumente mal präsentieren und ein bisschen mit denen arbeiten, was so Einwände von heute wären. Damals haben sie gesagt, die Auferstehung gibt's nicht, hast du nicht. Heute denken wir zu meinen, die Auferstehung ist widerlegt und Wunder gibt es nicht. Und das möchten wir uns ein bisschen anschauen. Du kannst mal eins weitergehen. Ich möchte zuerst auf Folgendes eingehen. Die Wissenschaft sagt, Wunder sind nicht möglich, Gott existiert nicht. In unserer Kultur, wir gehen davon aus, ich nehme es jedenfalls mal an, alles, was wir beobachten, alles, was wir sehen, tun wir mit unserem Geruch, mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit was wir fühlen und anfassen können. Und die heutige Vorstellung ist, außerhalb von dem, was wir fühlen können, ja, was ich anfassen kann, gibt's nichts. Es gibt nur diese Erde und das war's. Hier kommt der einzige Fachbegriff, den ich nicht aus dieser Predigt sprechen wollte. Das nennt sich Naturalismus, von natürlich, alles was natürlich ist. So, und jetzt gibt es eben diese Perspektive, alles was in dieser Welt ist, das kann ich mir erklären, das kann ich beobachten, das kann ich sehen, das kann ich anfassen, das gibt es. Also ist alles, was daraus ist, existiert nicht. Und man geht jetzt davon aus, die Wissenschaft hat widerlegt, ja, Wunder gibt's nicht, obwohl man eigentlich nur in diesem System hockt. Das ist so wie, so gehen wir vor. Ja, wir laufen, keine Ahnung, ob du ein Morgenmensch bist, ich bin es. Mach meinen Morgenspaziergang und sehe, oh, eine Pflanze. Müsst ihr jetzt vorstellen, der Wald ist drumherum. So, ich beobachte die jetzt, guck mir die an, find die interessant. Gut. Und fass sie an. Das Problem ist, mit Gott kann ich es nicht machen. Ich kann jetzt mich darauf zurückberufen, oh, da passiert zum Beispiel Photosynthese und kann das sonst wie viel untersuchen, chemische Reaktionen und hast du nicht gesehen. Und kann mir daraus ein Bild machen. So ist die Pflanze, das kann ich greifen, okay, das ist ein wiederkehrendes Muster, daraus kann ich Rückschlüsse ziehen. Und die kann ich mich immer weiter drum kreisen und die beobachten. Aber bei Gott kann ich das nicht. Ich kann nicht Gott so in, was weiß ich, hier in den Glaskasten setzen und dann lassen wir ihn mal ein bisschen strampeln auf dem Fahrrad und dann gucken wir mal an, wie viel Puste er hat oder was weiß ich. Ich kann Gott nicht einfach so beobachten, wie die Wissenschaft die Welt betrachtet, weil, ich nenne die Naturwissenschaft die Welt betrachtet, weil eben ich Gott nicht wie eine Pflanze angucken kann. Um das mal rüberzubringen. Ich kann Gott eben nicht anfassen. Und dasselbe ist, um Photosynthese zum Beispiel, das, ja, wie nenne ich das, herauszufinden, muss es in ein Labor und die Pflanze muss immer wieder dasselbe tun, sonst kann ich die Abläufe nicht verifizieren oder nachvollziehen. Jetzt ist aber so, ich kann zum Beispiel Geschichte nicht so anschauen. Ich kann die Geschichte, was damals bei der Französischen Revolution passiert ist zum Beispiel, nicht in ein Reagenzglas packen und sagen, okay, ich stelle das jetzt mit Playmobil-Figuren nach oder was weiß ich. im Labor und deswegen kann ich jetzt sagen, ah, Napoleon war so oder dieses ist jenes oder Französisch, was weiß ich, der hat das getan, die Bastille wurde gestürmt. Ich kann nicht durch einfach das Nachstellen von Geschichte Rückschlüsse ziehen, sondern ich führe immer Indizienprozesse. Das ist so wie damals bei mir zu Hause. Die Keksdose ist mal wieder leer. Und es gibt 3 mögliche Kandidaten, die sie leer gemacht haben. Das bin ich, das ist mein Bruder oder meine Schwester. Meine Eltern schließen sich gegenseitig aus, weil sie sich versichern, ja, wenn du das sagst, dann glaube ich dir. Gut, kann man so machen. Jetzt können meine Eltern Folgendes tun. Sie können auf den Weg gehen und gucken, ist irgendwo ein Krümel auf dem Boden? Ist der vielleicht, ist bei irgendwo jemandem vielleicht Müll rum von den Keksen? Wenn das nicht der Fall ist, entscheiden sie sich vielleicht für die nächste Strategie. Okay, ich konfrontiere jetzt einfach eins der Kinder so lautstark, dass es rausrückt mit der Sprache. Okay, man kann das ja so machen. Aber am Ende können sie nicht zu 100% sagen, der war das jetzt, außer wenn er es wirklich selber zugibt. Sie führen einen Indizienprozess. Doch wenn ich jetzt von der Wissenschaft aus voraussetze, es kann Gott nicht geben, aber es gibt Indizien, die darauf hinweisen, dass es Gott gibt oder Gott geben kann, dann arbeite ich unwissenschaftlich, wenn ich voraussetze, ja, aber ich kann nur das betrachten, was ich hier halt in der Welt wahrnehmen kann. Also es ist, der Hund beißt sich selber in den Schwanz, um mal so zu sagen. Kannst mal weitergehen auf die nächste Folie. Der zweite stadtbekannte Einwand ist, wir haben die Naturgesetze und deswegen kann es Wunder einfach nicht geben. Das kann einfach nicht sein, weil sonst wären die doch gebrochen. Zum Beispiel, wenn ich einen Stift fallen lasse. Oh, die Bücken in meinem Alter. Naja. Wenn ich einen Stift fallen lasse, dann fällt er immer wieder und immer wieder. Ich kann machen, was ich will. Ich kann mich anstrengen und ich kann versuchen, komm, fall doch nicht. Aber er fällt halt immer wieder. Und der Punkt ist, wir bemerken, okay, es gibt die Schwerkraft. Daran ändert sich auch nichts. Aber die Schwerkraft an sich kann nicht sagen, jemand kann nicht eingreifen. Die Schwerkraft kann mir sagen, es fällt halt. Es zieht nach Sachen nach unten, aber sie kann mir nicht sagen, oh, da ist ein Mensch, der den Stift fängt. Sie kann nicht berechnen, ob ein Eingriff stattfindet in dieses Gesetz. Und deswegen ist es ein fadenscheiniges Argument, weil nur weil es die Schwerkraft gibt und ich den Stift vielleicht in der Luft fange, heißt es nicht, dass die Schwerkraft außer Kraft gesetzt ist, sondern ich habe ihn halt in die Hand genommen. So wie bei einer Operation zum Beispiel. Jemand wird operiert, der Eingriff findet statt. Die Person kann länger leben, aber sie stirbt trotzdem irgendwann. Also das Naturgesetz an sich ändert, also das Wunder an sich ändert das Naturgesetz nicht, aber das Naturgesetz kann nicht sagen, ja, ein Wunder kann auf keinen Umständen passieren, denn wenn jemand eingreift, das weiß das Naturgesetz nicht. Das Naturgesetz ist nicht ein Gehirn, was dir sagt, nee, das geht nicht. Sondern es ist eine Beobachtung und man zieht Rückschlüsse. Es stellt einen Normalzustand dar. Ich trinke mal kurz was. Was möchte ich mit diesen beiden Sachen rüberbringen? Folgende Sache. Die Wissenschaft oder das wissenschaftliche Arbeiten, um es mal besser zu kategorisieren, das beobachtet. Das stellt, macht Beobachtungen und zieht seine Rückschlüsse. Und wir bemerken ja einen Normalzustand. Die Pflanze wächst, der Stift fällt. Tote sterben. Und jetzt können wir durch diese Brille des Beobachters feststellen, wenn so ein Eingriff stattfindet, wenn sich auf einmal was verändert, dann bemerken wir beginnen zu staunen. Und diese Brille möchte ich uns heute mitgeben. Diese Brille, du kannst mal eins weitergehen, diese Brille der Wissenschaft, die kann uns helfen, neu ergriffen zu werden, dass hier bei der Auferstehung etwas ganz Besonderes stattfindet. Etwas Außergewöhnliches stattfindet. Was wäre, wenn die Auferstehung tatsächlich passiert wäre? Und Paulus geht in diesem Text weiter. Ich möchte es einmal kurz vorlesen, wenigstens so ein paar Verse ab Vers 20. Da heißt es: Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden, als Erstling derer, die entschlafen sind. Wir erinnern uns, die in Christus gestorben sind. Da nämlich durch einen Menschen der Tod kam, kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden in Christus auch alle zum Leben erweckt werden. Jeder aber an dem ihm gebührenden Platz als Erstling, also als erster Christus, dann die, die zu Christus gehören, wenn er kommt. Dann ist das Ende da. Da belasse ich es mal. Also hier redet Paulus weiter von dieser Auferstehung und stellt fest, dann ist der Tod tatsächlich bezwungen. Und ich möchte uns darauf aufmerksam machen, dass das wirklich alles übersteigt. Hier ändert sich etwas Grundlegendes. Er schreibt später in seinem Brief: Wenn die Auferstehung nicht gibt, dann saufen und fressen wir, Entschuldigung, das sind seine Worte, nicht meine, dann saufen und fressen wir, bis der Arzt kommt und dann ist das Leben vorbei. Dann können wir machen, was wir wollen. Aber es gibt keinen stichhaltigen Beweis gegen eine Auferstehung abwegig zu halten. Man kann es nicht ausschließen. Das, was ich heute hier sagen möchte, ist, wir stehen uns, wenn, dann nur selber im Weg. Denn wenn die Indizien stimmen, und ich gehe davon aus, ich kann das jetzt nicht alles darlegen heute Abend, ich gehe davon aus, dass die Auferstehung tatsächlich passiert ist und dass die Brille, diese Brille, die wir gerade so ein bisschen versucht haben zu greifen, helfen kann, neu auf diese Auferstehung zu blicken. Kannst mal eins weitergehen? Und damit kommen wir wieder zu diesem Bild. Die Auferstehung ist die tragende Säule unseres Glaubens. Der christliche Glaube ist nicht in erster Linie, okay, ich muss dieses tun, ich muss das tun, ich muss mich an dieses halten, sondern in erster Linie ist es ein Glaube an ein Wunder, an ein wunderbares Wunder. Und sie fordert uns heraus. Und ich möchte einladen, dass wenn wir gleich auch in den Lobpreis gehen, dass wir uns das neu vor Augen führen, dass das ein Wunder ist, was alles verändert. Und ich möchte zum Abschluss, wir gehen mal eins weiter, ein Gebet mit uns zusammen sprechen. Aus dem Glaubensbekenntnis aus dem 4. Jahrhundert nach Christus, wo die Auferstehung genau die Mitte von dem Ding ist. Und wir können gern mal dazu aufstehen, wenn ihr mögt. Und das einfach mal zusammen sprechen, wenn ihr mögt. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das Lobpreisteam kann gern schon mal nach vorne kommen. Machen wir später. Ja, gut. Kommt nach vorne. Entschuldigung. Ich möchte einfach noch mal kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns gegeben hast. Danke, dass du ihn auferweckt hast. Danke, dass der Glaube an dich wundersam ist und immer wieder neu überraschend. Und ich bete, dass du uns diese Brille heute ganz neu schenkst, neu zu staunen über das Wunder, was nur du wirken kannst, dass ein Toter wieder lebendig ist. Amen.